Lese uns den Bibeltext zur heutigen Predigt. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde von dem Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte: Alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn in mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete: Es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte: Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Amen.
Ich bin Tobias, für die mich nicht kennen. Ich bin Pastor in Ausbildung. Philine hat gerade schon gesagt, das sind immer meine ersten Sätze, die ich jedes Mal mache, wenn ich hier vorne stehe. Das heißt, wenn ihr schon oft gehört habt, dann wisst ihr das. Ich bin Tobias, genau. Und ich darf heute über diesen Text, den Rüdiger gerade vorgelesen hat, predigen. Wir haben die letzten zwei Sonntage auch schon über diesen Predigtext gesprochen. Und es geht da um Jesus' Versuchung. Und Manuel und Christoph haben über die ersten zwei Versuchungen gesprochen. Und heute geht es um die dritte Versuchung von Jesus. Und ich bin gespannt gewesen in der Vorbereitung und ihr könnt vielleicht auch gespannt sein, was eigentlich da drin steckt in diesem Text, in dieser Versuchung. Aber erstmal am Anfang, vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört. Manuel hat mir erzählt, dass einer auf seiner Arbeit oder der auch da am Bahnhof arbeitet, ihm das jetzt neu noch gesagt hat: Ich glaube nur das, was ich sehe. Andere Sachen glaube ich nicht. Und ich habe eine lustige Begebenheit aus dem Leben von Albert Einstein im Internet gefunden. Keine Ahnung, ob die stimmt, ob sich die jemand ausgedacht hat. Manchmal klingen die auch einfach gut. Ich fand sie trotzdem interessant. Ich lese sie euch einfach mal vor oder erzähle sie euch kurz nach. Also Albert Einstein hat einen anderen Freund zu Besuch gehabt, der auch ein Physiker war. Und sie sind beide so im Gespräch. Und irgendwann kommt das Gespräch so auf das Thema Gott und Schöpfung zu sprechen. Und dieser andere Physiker fragt: Albert, wie kannst du denn als guter Mathematiker, als guter Physiker an so etwas glauben? Wie kannst du das denn machen? Wie willst du das denn beweisen? Ich glaube nur das, was ich sehe, sagte also der Freund von Albert Einstein. Dann antwortete Albert Einstein: Mein Freund, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Ich kann es nicht genau wissen. Aber ich glaube daran, dass es ein höheres Wesen gibt, welches dies alles geschaffen hat. Manche nennen dieses Wesen Gott. Ja, ich glaube daran. Beweisen kann ich es nicht. Der Freund dann, so heißt es in dieser Überlieferung quasi von der Geschichte, fing dann schon zu lächeln und sagte: Ja, siehste, hab ich gewonnen, du kannst es gar nicht beweisen, es gibt es nicht. Und fühlte sich schon bestätigt. Und dann sagte aber Albert Einstein noch eine Sache. Er sagte: Okay, leg mir doch mal deinen Verstand auf den Tisch. Dann kann ich ja sehen, ob du einen hast. Ich fand, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte, fand ich. Zu sagen, ich glaube nur das, was ich sehe, wissen wir eigentlich, wenn wir unser ganz normales Weltbild angucken, dass es an vielen Punkten einfach nicht stimmt. Wir glauben daran, dass eine Mama ihr Kind liebt, obwohl wir die Liebe eigentlich nicht sehen können. Man kann vielleicht sagen, okay, sie macht viele Sachen, die sehen so aus wie Liebe, aber es können ganz andere Motive sein. Vielleicht will sie einfach nur prahlen vor anderen, was sie alles gut kann im Haushalt und wie gut sie erziehen kann, was auch immer. Wir können es eigentlich nicht alles sehen und wir glauben an Dinge, die wir vielleicht manchmal auch nicht sehen. Aber ich glaube, es gibt einen Satz, der noch treffender ist, den wahrscheinlich viele vielleicht auch von euch bejahen würden. Das ist der Satz: Ich glaube nur das, was ich fühle. Nur das, was ich fühle, ist real. Nur das, was ich selbst erfahre, das glaube ich. Passt ja eigentlich auch gut zu unserem Namen. Wir heißen Erlebt. Wir sagen, man muss es erleben. Das passt ja sehr. Ich glaube nur das, was ich erlebe. Und diese Aussage, glaube ich, geht auf jeden Fall schon mal ein Stück tiefer. Weil ich kann sagen, okay, ich erlebe, wie meine Mutter mich liebt. Auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht sehen kann, weil das nichts ist, was man sieht. Aber ich erlebe es, ich erfahre es, ich fühle es. Aber die Frage ist, kann unser Gefühl oder das, was ich erfahre, uns wirklich in allen Situationen von unserem Leben ein verlässlicher Ratgeber für uns sein? Kann es uns wirklich tragen? Und in dem Text, dem es heute geht, und dieser dritten Versuchung, glaube ich, wird Jesus für eine ähnliche Frage gestellt. Glaube ich, glaubst du Jesus, weil du es erfahren hast, weil du erlebst, oder gibt es einen anderen Grund für dein Vertrauen? Und ich möchte einfach mal einsteigen mit euch, ihr könnt noch mal im Programmblatt mitlesen, diese drei Verse ab Vers 9 mit euch nochmal zu lesen. Was ist überhaupt hier die Versuchung für Jesus, diese dritte Versuchung? Ich lese nochmal vor, ab Vers 9. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier herunter. Denn es heißt in der Schrift: Er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte: Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Jesus steht also hier auf dem Tempeldach, ein sehr hohes Gebäude, und der Teufel sagt: Komm, Jesus, spring runter. Ich muss ehrlich sagen, als ich in der Vorbereitung war, habe ich gedacht: Okay, wo ist denn jetzt hier die Versuchung? Für mich klingt das so, wie wenn jemand zu mir sagen würde: Tobias, hier, total verlockend, du bist auf der Schnellstraße unterwegs, fahr voll in den Gegenverkehr rein. Nee, ist jetzt nichts, was mich besonders anzieht. Und ich habe auch echt gedacht, was ist denn hier eine Versuchung? Weil es ist ja, wird beschrieben als eine Versuchung für Jesus. Jesus soll sich hier runterstützen. Aber was ist die Versuchung? Wenn man sich die anderen beiden Versuchungen anschaut, worüber Christoph gesprochen hat, zum Beispiel mit dem Brot. Jesus war, heißt im Text, total hungrig. Und der Teufel sagte ihm: Hier, mach dir doch Brot aus den Steinen. Dann kann man sagen, ja, es macht irgendwie Sinn. Ja, er war hungrig. Guck mal hier, es gibt Brot. Dann, wo Manuel letzte Woche darüber gesprochen hat, der Teufel bietet ihm an: Hier, du kannst über alle Reiche, über alle Menschen quasi regieren. Und wie viel Gutes du tun könntest, wenn du das machst, wenn ich das, was ich dir anbiete, du könntest so viel Gutes bewirken. Auch super verlockend. Aber vom Tempel runterstürzen, wo ist da der Sinn? Und ich habe echt lange, lange gerungen. Christoph hat es vielleicht mal so ein bisschen gekriegt. Ich habe echt überlegt, viel gelesen. Was ist denn hier überhaupt die Versuchung für Jesus, sich vom Tempel zu stürzen? Der Teufel führt Jesus also auf dieses Tempeldach, und dann macht er was ganz Interessantes. Er sagt: Hey Jesus, wenn du doch Gottes Sohn bist, dann stürz dich da herunter. Und dann geht er, anders als bei den anderen zwei Versuchungen, noch einen Schritt weiter. Er hat wahrscheinlich vielleicht schon gelernt, keine Ahnung. Jesus antwortet immer mit einem Zitat aus der Bibel. Mache ich das doch auch mal. Er sagt nämlich: Jesus, guck mal hier, ich sage dir jetzt nicht einfach nur so. Hier in der Bibel steht doch: Spring doch runter, und dann werden die Engel kommen und die wie auf Watte wirst du runtergleiten. Und ist das nicht wunderschön? Mach das doch. Es steht doch, Gott hat es doch versprochen, wenn du Gottes Sohn bist. Aber wo ist der Sinn da drin? Und ich glaube, um das wirklich zu verstehen, muss man so ein bisschen reingucken in Jesus' Antwort. Was sagt eigentlich Jesus? Und da kann man das, glaube ich, ein bisschen besser verstehen. Jesus zitiert in seiner Antwort aus dem 5. Buch Mose, wie in allen seinen Antworten. Und er sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und herausfordern heißt eigentlich so viel wie: Du sollst deinen Herrn, deinen Gott, du sollst ihn nicht auf die Probe stellen, du sollst ihn nicht versuchen. Und diesen Satz sagt Mose im 5. Buch Mose dem Volk Israel. Und er sagt: ihr sollt euren Herrn, euren Gott nicht herausfordern, auf die Probe stellen, so wie ihr es in Massa getan habt. Dort wird ein Ort quasi beschrieben. Aber was ist in Massa passiert? Das Volk Israel, und ich glaube, das ist wichtig, deswegen vielleicht denkt ihr, oh, das ist voll uninteressant, aber es ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, was überhaupt die Versuchung für Jesus ist. Also das Volk Israel wurde von Gott befreit. Mose war ihr Führer aus Ägypten. Sie waren Sklaven, und dann hat Gott sie geführt. Sie waren in der Wüste und konnten immer erleben, wie Gott etwas für sie getan hat. Und dann kam es an einem Punkt zu einer Situation, wo sie an einen Ort geführt wurden, wo es kein Wasser gab. Und sie hatten Durst. Und dann kann man sich vorstellen, es ist eine ganze Meute an Leuten, die Durst haben. Es ist nicht so das Beste. So. Ich hatte mal eine Bekannte, wenn die hungrig war, dann war sie sehr grantig. Das heißt, sie hatte immer Butterbrot dabei. Dann wusste man, okay, isst mal wieder was, dann geht's. Wie in der Werbung gibt es ja auch, glaube ich, so eine, du bist nicht das Selbst, wenn du hungrig bist. Und so war es beim Volk Israel auch. Sie waren nicht sie selbst, sie hatten Durst. Und was machen sie? Sie sind super sauer auf Mose, weil Mose ist ihr Leiter, ihr Führer. Und er hat sie ja dahin geführt. Und sie fangen an, ey Mose, wir wären besser in Ägypten geführt. Hast du uns nur hier hingeführt, damit wir jetzt hier in der Wüste sterben und verdursten? Danke. Und sie waren kurz davor, so heißt es im Text, Mose zu steinigen. Also sehr aufgebracht, nicht nur einfach ein bisschen grantig. Sie waren wirklich wütend. Und Mose richtet sich dann in voller Verzweiflung an Gott und sagt, Gott, was soll ich denn mit diesem Volk machen? Guck dir das an. Die haben es schon so oft erlebt. Was soll ich machen? Und Gott sagt dann, okay, Mose, du hast diesen Stab, mit dem du auch damals das Meer geteilt hast. Schlag auf diesen Felsen und dann wird Wasser rauskommen und dann habt ihr Wasser. Und Mose macht das und das Wasser kommt wirklich und das Volk ist glücklich. Dann endet dieser Text, diese Beschreibung eigentlich damit, dass Mose sagt, ihr sollt euren Gott nicht herausfordern. Und die Herausforderung steht, was dieses Herausfordern ist, auf die Probe stellen eigentlich ist, ist, das Volk Gottes wollte wissen, und deswegen haben sie so reagiert, sie wollten wissen, ist Gott wirklich mit uns? Das war sozusagen die Herausforderung. Wenn sie haben Gott herausgefordert, indem sie gefragt haben, Gott, bist du wirklich mit uns? Bist du wirklich da? Das war die Herausforderung. Es bezieht sich also auf die Frage, ist Gott mit uns oder nicht? Und jetzt macht euch nochmal die Situation von Jesus bewusst, ich muss mal glatt einen Schluck trinken. Er hat 40 Tage nichts gegessen, ist absolut erschöpft. Er wurde vom Teufel verführt die ganze Zeit. Die drei Sachen waren nur am Ende, so heißt es in dem Text. Er hatte innerliche, äußerliche Kämpfe und die ganze Situation findet so 40 Tage nach Jesu Taufe statt. Bei der Taufe kann man sich vorstellen, haben wir auch gehört, absolutes Hochgefühl für Jesus. Er hat Gott erlebt, total krass, der Himmel geht auf und Gott spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Gefühl habt, ist der tollste Moment. Vielleicht war es auf eurer Taufe auch so. Absoluter Höhepunkt. Und dann, 40 Tage später, fühlte es sich wahrscheinlich für Jesus nicht mehr so an. Er hat wahrscheinlich Gott in dem Moment nicht mehr so stark gespürt. Er war absolut fertig. Ihm ging es richtig dreckig. Und dann sagt der Teufel zu ihm, Jesus, guck doch, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann probier es doch aus, ob Gott es wirklich gut mit dir meint, ob Gott bei dir ist, ob Gott wirklich mit dir ist. Gott hat doch versprochen, dass er dich beschützt. Und wie genial wäre es doch für dich, Jesus, wenn du das jetzt nochmal bestätigt kriegen könntest, wenn du wüsstest, ey, guck mal hier, mir geht es zwar so schlecht, aber Gott ist bei mir, Gott ist wirklich mit mir. Und die Versuchung für Jesus ist in dieser Hinsicht noch viel größer, als einfach nur, dass seine Situation gerade schwierig ist. Stellt euch vor, Jesus wusste, das haben wir ja ganz am Anfang schon gehört in den Predigten, Jesus wusste die ganze Zeit Bescheid, was noch in seinem Leben auf ihn zukommen würde. Er wusste, diese Zeit jetzt in der Wüste, die ist hart gerade, aber das wird nicht das Härteste in meinem Leben sein. Das Härteste kommt noch, es kommen harte Zeiten, es kommt Leid, es kommt noch viel auf mich zu. Und wie verlockend ist es doch in so einem Moment mit dem Wissen, das kommt alles noch, das ist eigentlich das, was in meinem Leben noch passieren wird, zu wissen oder nochmal die Bestätigung zu bekommen, ja, in dem Ganzen, Gott ist wirklich mit mir. Gott ist mit uns. Und das sagt der Teufel, probier es doch aus. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn das stimmt, dann vertrau doch auf das Wort von seinem Vater. Dann vertrau doch darauf und dann probier es doch aus. Und den Ort, den der Teufel hier ausgewählt hat, das Dach vom Tempel, ist auch nicht zufällig gewählt. Weil für die Juden war es ganz klar, der Tempel, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Das ist der Ort, wenn man Gott irgendwo erfahren kann, dann im Tempel. Das ist der Ort, wo er leibhaftig ist. Und der Teufel sagt quasi, Jesus, guck mal, du bist jetzt hier. Die besten Bedingungen, du bist auf dem Tempel, du bist quasi da, wo Gott ist. Und dieser Psalm, der ist an Leute gerichtet, die sich nach Gott richten und du bist sogar Gottes Sohn. Also wenn der Text nicht für dich gilt, wen denn sonst? Du gehst gar kein Risiko ein, du probierst doch aus. Wenn Gott dich nicht bewahren kann, wenn dich hier nicht bewahren kann, wo denn sonst? Mach die Erfahrung, dass Gott wirklich mit ist, prüfe es. Und vielleicht geht es euch so wie mir in der Vorbereitung, wo ist denn überhaupt das Problem daran, wenn Jesus das jetzt getestet hätte? Er ist ja Gottes Sohn und das steht ja da in der Bibel, im Psalm 91, dass Gott seine Engel schicken wird. Das ist ja eigentlich nichts Falsches dran. Will Gott nicht sogar, dass wir in unserem Leben, deswegen heißen wir ja zum Beispiel auch erlebt, dass wir solche Erfahrungen machen, so ganz besondere Erfahrung vielleicht, wo wir sehen, boah, Jesus, du bist wirklich mit mir. Ich weiß, boah, Gott, dich gibt's wirklich. Du bist groß, du bist toll. Sollen wir Gott nicht so erleben? Will Gott das nicht? Will Gott, dass wir es nicht erfahren? Jesus auf jeden Fall, er lehnt es ab, diese Erfahrung zu machen. Denn hätte Jesus das gemacht, dann hätte das was mit der Beziehung zwischen ihm und seinem Vater gemacht. Sie hätte es verändert. Denn wenn Jesus darauf eingegangen wäre, hätten sich die Rollen getauscht. Ganz am Anfang, Christoph hat es erzählt in der ersten Predigt, Gott ist es, der Jesus in die Wüste führt, damit der Teufel ihn versuchen kann, um Jesus zu testen. Wenn Jesus jetzt sagt, okay, Gott, Vater, ich will jetzt testen, ob du wirklich mit mir bist, dann tauscht Jesus die Rollen. Hätte das Jesus so gemacht, dann hätte er die Rollen getauscht. Er würde seinen Vater auf die Probe stellen und nicht mehr der Vater ihn. Er würde mit dieser Aktion fragen, eigentlich, Gott, bist du wirklich bei mir? Bist du wirklich ein Gott? Das, was du bei der Taufe mir versprochen hast. Bin ich wirklich dein geliebtes Kind? Bist du ein Vater, der mich wirklich liebt? Hast du wirklich Freude an mir? Dann beweise es mir auch. Ich will es erfahren, dass das wirklich stimmt, denn ich will dir ja vertrauen. Aber dann steht nicht mehr der Vater den Sohn auf die Probe, sondern der Sohn stellt den Vater auf die Probe. Er würde nicht mehr dem Vater gehorchen oder vertrauen wegen dem, was der Vater versprochen hat, was der Vater ihm gesagt hat, sondern er würde auf seine eigene Erfahrung vertrauen. Wenn ich es erfahre, dann glaube ich es. Würde Jesus sagen, Gott, wenn ich erfahre, dass du wirklich irgendwie übernatürlich bei mir bist, dann will ich dir auch vertrauen. Jesus würde sich sozusagen auf den Richterstuhl setzen und erstmal das Verhalten von seinem Vater beurteilen. Und der Teufel versucht Jesus, indem er sagt, willst du Gott einfach so vertrauen? Mach doch das Experiment, ob Gott wirklich mit dir ist, ob er wirklich vertrauenswürdig ist. Jedoch würde der Test dazu führen, dass das Vertrauen von Jesus nicht mehr auf den Vater und seinen Zusagen gilt, wenn er es gemacht hätte, sondern Jesus würde dann seinem eigenen Erfahrungen vertrauen. Vor ein paar Jahren, ich glaube 7 Jahre ist mittlerweile her, war ich auf einer Sportfreizeit am Gardasee. Ja, ich habe auch mal Sportfreizeit gemacht, sieht man vielleicht nicht so an. Und da wurde wirklich extrem viel Sport gemacht, hauptsächlich Mountainbiken. Wir waren aber auch klettern, aber an einem Tag sind wir Canyoning gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was das ist, Canyoning. Da zieht man sich eigentlich einen Neoprenanzug an, wir hatten noch so einen Schoner für unseren Hintern, einen Helm auf, eine Kletterausrüstung und dann sind wir einen Bergfluss durchwandert. Und wie der Name Bergfluss schon sagt, das heißt, es war nicht einfach ein kleines Flüsschen, sondern an manchen Stellen ging es ganz schön runter, teilweise ging es unter der Erde in den Höhlen weiter und an einer Stelle mussten wir uns mal so einen 30 Meter Wasserfall abseilen. Es war wirklich eine krasse Sache. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, macht das auf jeden Fall. Es ist echt, echt empfehlenswert. Auf jeden Fall kamen wir auf dieser Tour durch diesen Fluss immer wieder an Situationen, wo wir irgendwo runterspringen mussten. Also der Fluss ging nicht die ganze Zeit so, sondern war wie so ein kleiner Wasserfall. Und an den Punkten hat dann immer unser Guide, unser Führer hat dann gesagt, okay, ihr könnt da runterspringen, wenn ihr dahin springt, passiert euch nichts, aber es ist nicht so tief, landet auf eurem Popo zum Beispiel. Das fand ich am Anfang nicht so vertrauenswürdig. Also wenn ihr mit euren Füßen landet, dann brechen euch vielleicht die Füße, macht das lieber nicht. Landet auf eurem Hintern, dann ist alles gut. Und wir mussten an diesen Punkten dann dem Führer vertrauen, also dem Leiter, dem Guide. Wenn er sagt, okay, da könnt ihr runterspringen, dann macht es. Und ganz am Ende von der Tour, da waren wir quasi schon so halb aus dem Fluss raus, sahen wir am Ende so eine Brücke. Und die Brücke war quasi so und wir kamen von hier. Und dann hat der Guide gesagt, so, es ist die letzte Aufgabe, rennt einfach auf die Brücke zu, die hatte kein Geländer, rennt drauf zu und dann springt einfach darunter ins Nichts und vertraut mir. Und ich muss sagen, das war krass. Bei allen anderen Sachen vorher konnte man immer sehen, was da unten ist, aber in diesem Moment, man konnte quasi, hier war die Brücke und wir standen hier, man konnte nicht sehen, was da unten ist. Man musste einfach springen. Und ich fand es echt bemerkenswert. Und er sagt, vertraut mir, springt da runter. Jetzt stellt euch mal vor, in dieser Situation hätte ich gesagt, nee, mache ich nicht. Sondern ich wäre ganz langsam erstmal nach vorne gegangen. Ich hätte runtergeguckt, hätte geguckt, so tief ist das. Ich hätte mein Maßband rausgeholt und ein Gewicht dran gemacht. Erstmal gemessen, okay, sind 3,50 Meter, das geht vielleicht, das kann man überleben. Dann hätte ich noch geguckt und ein Gewicht, damit es auch ins Wasser, wie tief ist der Wasserstand, auch nochmal 3 Meter, das sollte kein Problem sein. Dann wäre ich aber immer nicht sicher gewesen, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, das reicht mir noch nicht. Ich hätte vielleicht noch so einen Dummy besorgt, wie bei so Crash-Tests, hätte den runtergeworfen und danach wieder hochgekult und irgendwie auf Verletzungen geguckt. Ist nichts dran. Dann vielleicht noch ein paar Stuntmen engagiert, die runtergesprungen werden und die kam auch raus. Okay, und dann wäre ich wieder zurück zu dem Guide gegangen, hätte gesagt, ja, weißt du was, ich vertraue dir, ich springe da runter. Dann hätte er mich wahrscheinlich angeguckt und hätte gesagt, erstmal ein bisschen schräg, was du alles machst, aber vor allem, es hätte nichts mehr mit Vertrauen zu tun. Ich hätte nicht mehr dem Guide vertraut, kein bisschen. Vertrauen wäre, wenn ich gesagt hätte, okay, ich springe ins Nichts, weil du es mir gesagt hättest. In dem Moment hätte ich nicht mehr dem Guide vertraut, sondern ich hätte meinen wissenschaftlichen, guten Beobachtungen und Tests hätte ich vertraut. Ich hätte vertraut, dass meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, mein Wissen, meine Erkenntnis, dass die mich trägt. Und ich hab für mich festgestellt, erlebt, erfahren, dass es, ich kann da runterspringen, es passiert mir nichts und deswegen vertraue ich dem. Ich vertraue nicht mehr dem Guide, sondern meinen Erlebnissen, meinen Erfahrungen. Und nicht mehr der Guide testet mein Vertrauen, sondern ich teste ihn, ob es stimmt, was wahr ist. Und ich glaube, so ungefähr ist es da in dieser Geschichte. Nicht mehr Jesus, wenn er das getestet hätte, hätte seinem Vater getraut, weil Gott sagt, vertrau mir, du bist mein geliebtes Kind, sondern er hätte getestet, Gott, bist du wirklich ein liebender Vater? Bist du es wirklich? Und in meinem Leben habe ich festgestellt, und ich glaube, es geht uns allen an vielen Punkten so, dass wir häufig diesen Rollenwechsel vornehmen. Ich kenne es sehr gut in meinem Leben, dass ich erfahren will, dass Gott wirklich wirkt. Ich will nicht nur einfach vertrauen, ich will nicht nur einfach glauben, ich will es erfahren, dass Gott wirklich gut ist, dass er wirklich mit mir ist. Und solange meine Erfahrung und mein Glaube übereinstimmen, ist alles gut, alles super. Also ich glaube, dass Gott mich super finanziell versorgt und mir geht super finanziell, dann sage ich, ja, kein Problem, ist alles super. Allerdings ist es im Leben doch oft anders. Das habe ich festgestellt. Es gibt super viele Zusagen in der Bibel, die für uns gelten. Angefangen damit, dass wir zum Beispiel Gottes geliebtes Kind sind, dass wir seine Kinder sind. Die Bibel sagt, dass wir in Gottes Augen absolut wertvoll, absolut wunderschön und endlich geliebt sind. So weit, dass Gott sogar bereit war, sein Leben für uns zu geben. So sehr sind wir geliebt. Doch was mache ich, wenn ich an den Punkt komme, dass ich mich absolut nicht geliebt fühle? Dass vielleicht in meinem Leben mir immer Leute gesagt haben, du bist nicht liebenswert, du bist nicht besonders. Dass ich selbst das bei mir so empfinde. Ich gucke mich vielleicht an und sage, nee, ich sehe schon wieder irgendwelche Dinge, die ich tue und ich sage, ich bin nicht geliebt. Gott, wenn ich das wirklich bin, dann lass es mich doch fühlen, dann lass es mich doch spüren, dass es wirklich so ist. Ich will es erfahren, dass du mich wirklich liebst. Wenn ich das glaube, wenn ich das sehe, wenn ich das erfahre, dann will ich das auch glauben. Wie schwer ist es in so einem Moment, und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, ich kenne das, muss das sagen, an manchen Punkten, wo ich das in meinem Leben schon gekannt habe, wie schwer ist es in so einem Moment zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir wegen dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ich liebe dich, du bist mein geliebtes Kind, du bist absolut wertvoll. Und ich vertraue nicht meinem Gefühl oder meiner Erfahrung, was ich gerade erfahre, weil vielleicht alle anderen mir auch was ganz anderes sagen, sondern ich vertraue dir. Es ist so viel leichter zu sagen, Gott, dann beweise es mir doch. Mach, dass ich es fühle, verändere mich, lass Menschen mich anders wahrnehmen, mach, dass Leute sagen, boah, Tobias, du bist wirklich toll. Das ist so viel leichter, einfacher. Nur ist das dann kein Vertrauen mehr in Gott, sondern es ist ein Vertrauen in meine eigenen Erfahrungen. Und der Teufel sät, glaube ich, genau diesen Zweifel immer wieder. Echt? Wenn du doch von Gott geliebt bist, warum erlebst du es denn nicht? Denkst du wirklich? Warum fühlt es sich da nicht so an? Warum geht es dir nicht besser? Wo ist denn seine große Liebe? Wo ist er denn? Und mit der Entscheidung, Gott auf die Probe zu stellen, einen Beweis zu erzwingen, tauschen wir die Rollen. Ich teste Gott. Ich werde der Prüfer und Gott muss sich verteidigen. Und es ist so viel schwerer zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, ich will es glauben, auch wenn mein Gefühl mir gerade vielleicht was anderes sagt. Oder wie gehen wir mit Situationen um, die einfach nur sackschwer sind, wo alles drunter und drüber geht, in denen ich gerade scheinbar Dinge durchlebe, die eigentlich mit meinem Glauben nicht vereinbar sind. Wie kann es sein, dass Gott so schlimme Sachen in meinem Leben zulässt? Wie soll ich mit einer Krankheit von mir oder von einer wichtigen Person umgehen? Hat Gott nicht versprochen, dass er sich kümmert? Hat Gott nicht gesagt, dass wir ihm wichtig sind? Dass er alle Macht der Welt hat? Gott, wenn das doch stimmt, dann hilf mir doch. Dann greif doch ein. Wo bist du denn? Ich will das erfahren, ich will das erleben. Ich kann es nicht einfach nur glauben, dass du wirklich gut bist, sondern beweise es mir. Lass es mich erfahren. Wie viel schwerer ist es, in so einer Situation zu sagen und daran festzuhalten, Gott, ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Ich glaube, dass du dich kümmerst. Ich glaube, dass du da bist. auch wenn mein momentanes Erleben mir etwas ganz anderes sagt, auch wenn ich es nicht verstehe. Und die Versuchung, die sich jedem von uns stellt, ist, vertraue ich Gottes Zusagen, Gottes Wort, oder stelle ich ihn auf die Probe und vertraue ich meinen Erfahrungen? Tausche ich die Rollen mit Gott? Und es können ganz verschiedene Situationen sein. Es kann sein, finanzielle Situationen in der Beziehung, wo ich vielleicht sage, ich hätte gerne einen Partner, oder in meiner Beziehung geht alles drunter und drüber. Wo ich sage, wie kann das denn sein? Gott, wo bist du denn? Wenn du mich lieben würdest, dann wird das jetzt gerade nicht passieren. Und genau an diesen Momenten kommt es zum Konflikt von dem, was ich von Gott weiß, vielleicht von den Zusagen, die ich habe, und meinen eigenen Erfahrungen und der Wirklichkeit, wie sie eigentlich zu sein scheint. Es ist ein Konflikt zwischen dem, was ich eigentlich glaube, und zwischen dem, wie die Wirklichkeit zu sein scheint. Und wir sind genau wie Jesus versucht, die Rollen zu tauschen und Gott auf die Probe zu stellen. Und der Teufel malt es uns dann vielleicht nochmal richtig vor Augen, reibt es uns vielleicht sogar Gottes Zusagen unter die Nase und sagt, hier guck, so über Jesus, wenn du Gottes Kind bist, wenn das wirklich stimmt, dann soll Gott doch gefälligst zeigen, dass du bei ihm bist, dass du ihm wichtig bist, dann soll er es beweisen. Doch was macht Jesus? Er geht nicht darauf ein. Er vertraut Gott auf seine Worte, nicht seine Erfahrungen. Er hatte die Zusage von seinem Vater bei der Taufe bekommen. Und diese Zusage reicht ihm. Und Manuel hat das letzte Woche, glaube ich, für die, die nicht da waren, können Sie es im Internet nochmal anhören, sehr, sehr gut ausgedrückt, dass diese Zeit, diese Versuchung für Jesus nicht einfach so ein Ding war. Er war wie Superman da und der Teufel kam an, hier Jesus, mach das. Und dann kam die Antwort, wie aus der Hüfte geschossen, aus der Pistole geschossen. Nein, hier, Bibelvers so, bumm. Und es war ganz einfach für ihn. Er war so, ging ganz gelassen da raus. Sondern es war eine echt harte Zeit für Jesus. Jesus war wirklich versucht, das so heißt es hier, es war versucht, wirklich auch zu sagen, Gott, ich lass mich doch erfahren, es würde meinen Glauben vielleicht nochmal stärken, dass es wirklich stimmt bei allem, was noch kommt. Jesus war versucht. Aber Jesus hat dieser Versuchung widerstanden. Und er sagt, es ist nicht mein Recht und meine Aufgabe, meinen Vater auf die Probe zu stellen. Ich vertraue ihm auf seine Zusage hin. Aber es ist so schwer, genau das zu tun. Oft fühlt es sich in meinem Leben, fühlt sich Gott so weit weg an. Ich denke, wo Gott, wo bist du denn? Und ich kann die Fragen, früher als Kind habe ich immer gedacht, boah, das Volk Israel, ich habe die Geschichten früher immer gehört, boah, wie dumm ist dieses Volk immer. Sie erfahren immer, Gott macht irgendwas für sie. Nächste Geschichte ist dann wieder so, sie glauben wieder Gott nicht. Und dann erfahren sie wieder, wie Gott was für sie macht und sie glauben wieder nicht. Und ich merke in meinem Leben, ich kann voll mit ihnen mitfühlen. Ich kann es voll verstehen. Immer wieder komme ich an den Punkt, dass ich sage, Gott, wo bist du denn? Wo bist du denn? Obwohl ich in meinem Leben schon Erfahrungen gemacht habe. Und nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich sage absolut nicht, deswegen heißen wir auch erlebt. Ich glaube, Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott sind absolut nichts Schlechtes. Es ist nicht falsch, auch Gott zu bitten, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Gott, ändere bitte diese Situation. Ich will hier raus. Ich will das nicht mehr. Allerdings soll unser Vertrauen auf Gott nicht von unseren Erfahrungen, von unserer Situation abhängen. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, und wir sehen es auch immer wieder in der Bibel, dass es Gott nicht darum geht, dass wir ihm einfach nur vertrauen, ohne jemals zu erfahren, dass er wirklich gut ist. Gott hat mich schon oft erfahren lassen, wie sehr er mich liebt und sich um mich kümmert. Aber Gott will, dass wir zuerst vertrauen, dass wir glauben und dann die Erfahrung machen. Denn Erfahrungen haben zwei Probleme, vielleicht noch mehr, aber zwei Probleme habe ich erstmal festgestellt. Die eine Sache ist, dass, glaube ich, Erfahrungen sehr kurzes Haltbarkeitsdatum haben. Das habe ich festgestellt. Wenn ich Gott besonders erfahren habe, dann ist das in dem Moment der absolute Wahnsinn. Vielleicht könnt ihr das bestätigen. Ich habe ihn total erfahren und dann so schnell, kurz Zeit später, habe ich es wieder komplett vergessen. Also ich kann mich vielleicht noch daran erinnern, ja, da war irgendwie was, aber das hilft mir absolut nicht mehr in meiner nächsten Situation. Ich habe es so schnell vergessen. Diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ist so schnell wieder weg. Und der zweite Punkt ist, Erfahrungen alleine sind leider nicht tragfähig. Ich kann in den letzten Monaten erlebt haben, wie Gott mich absolut versorgt hat. Wie er mich finanziell versorgt hat, wie es in meinen Beziehungen gut geht, wie ich ihm vertrauen konnte. Und dann ein, zwei Monate später stürzt alles zusammen. Vielleicht stirbt jemand, eine geliebte Person, ich verliere meinen Job, was auch immer. Es ist eine schwierige Situation und alles geht den Bach runter. Meine Erfahrung ist in dem Moment dann nicht Gott versorgt, Gott, du bist so toll, sondern ey, Gott, du scheinst nicht da zu sein. Dir gerät gerade alles aus den Ruder. Und Erfahrungen können deswegen, diese Erfahrung, die ich da gerade mache, die können nicht wirklich eine sichere Antwort darauf geben, wie Gott ist, ob Gott mit mir ist. Denn es ist immer meine Sicht, die meine Erfahrung interpretiert. auf die eine oder andere Weise. Ich habe nie das ganze Bild vor Augen. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Manchmal kann ich im Rückblick sagen, ja klar, Gott war irgendwie da, aber ich kann es nicht sagen. Und in dieser Situation, das, was ich gerade erlebe, ist nicht tragfähig für das, um wirklich zu sagen, so ist Gott, Gott war da. Deshalb sind Erfahrungen alleine nicht tragfähig. Was Jesus aber hier vorlebt, ist, dass er Gottes Zusagen für ihn kein Ablaufdatum haben und in jeder Situation, egal was er gerade erfährt, tragfähig sind. Nicht sein Gefühl trägt ihn, sondern Gottes Zusagen. Und ich fand es ganz spannend, als ich diesen Text mehrfach gelesen habe, diesen Text über die Versuchung, fand ich den Anfang von dem Text sehr spannend. Denn ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, Gott führt Jesus da in die Wüste. Gott lässt es nicht nur zu, sondern in gewisser Weise will er es auch, dass Jesus dort vom Teufel versucht wird. Der Heilige Geist führt ihn in die Wüste. Und in dem Text steht es ganz am Anfang, Jesus war voll des Heiligen Geistes. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt denk mal drüber nach. Wenn du dir vorstellst, okay, du bist Christ und sagst, ey, eine Zeit, wo ich absolut erfüllt bin vom Heiligen Geist, wo ich ganz nah an Gott dran bin, wo ich so nah an Gott dran bin wie Jesus, sein Sohn. Wie würde sich so eine Situation anfühlen? Was würdet ihr sagen? Würdet ihr sagen, da geht es uns gut? Ich würde sagen, ja, wenn Gott ganz nah bei mir ist, dann muss es mir doch gut gehen. Wenn ich voll des Heiligen Geistes bin, dann muss es mir doch gut gehen. Gottes Segen, Gottes Nähe verbinden wir doch eher mit konfliktlosen Zeiten, mit Zeiten, wo es uns gut geht. Wenn wir Versuchungen, Spannungen, Konflikte erleben, dann denken wir, ey, irgendwas läuft hier absolut schief. Doch hier im Text sehen wir einen Menschen, wir sehen Jesus, der absolut rein, völlig heilig, gehorsam und so eng mit Gott verbunden ist wie kein anderer Mensch. Und es geht ihm absolut dreckig. Jesus stand hier an einer inneren Zerreißprobe. Er hätte so angenehme Abkürzungen nehmen können, wie Manu letzte Woche gesagt hat, aber er entschied sich dagegen. Wer richtig glaubt, wer mit Gott unterwegs ist, der hat keine Versuchung. Das denkt man manchmal. Dem kann es doch nicht wirklich schlecht gehen. Aber was wir hier bei Jesus sehen, ist, Versuchungen sind kein Zeichen davon, dass Gott ganz weit weg ist, von Gottes Ferne. Nein, Gott führt Jesus in die Versuchung, auch wenn er es nicht ist, der ihn versucht. Er will seinen Glauben testen. Er lässt zu, dass der Teufel ihm diese Fragen stellt. Er lässt diese innere Zerreißprobe zu. Und ich glaube, wir können daraus zwei Sachen lernen. Zum einen, wenn sich unser Leben so anfühlt, als wäre Gott ganz weit weg, als wäre er nicht bei mir, wenn ich versucht werde, dann ist Gott trotzdem ganz nah. Und zum anderen, solche Zeiten der Versuchung sind gut und wichtig in unserem Leben und sie waren sehr wichtig für Jesus. Die Taufe, aber auch die Versuchung waren die ersten Schritte für Jesus in seinem öffentlichen Leben, in seinem öffentlichen Wirken. Bevor Jesus irgendwie auf die große Bühne gekommen ist, bevor er irgendwelche Leute geheilt hat, bevor er große Reden geschwungen hat, kam die Taufe und die Versuchung. Beides war absolut wichtig. Und dieser Test war absolut notwendig für Jesus und ich glaube, er war auch absolut notwendig für uns, dass Jesus diesen Test hatte. Er war notwendig für Jesus, weil in der Versuchung, in der Jesus widerstand, sein Gehorsam und sein Vertrauen zum Vater sichtbar wurde. Jesus hat sich in diesem Moment, dort in der Wüste, hat er die Weichen gestellt und er hat sich dafür entschieden, ich gehe den Weg weiter mit meinem Vater, ich vertraue ihm, auch wenn er wusste, dass es ihn dazu führt, dass sein Vater wirklich an einem Punkt seines Lebens weg von ihm sein wird, sich abwendet von ihm. Aber er entscheidet sich hier, in der dritten Versuchung dagegen Gott auf die Probe zu stellen, die Rolle mit ihm zu tauschen und nur zu glauben, wenn Gott es ihm auf übernatürliche Art und Weise irgendwie beweist, dass er bei ihm ist. Und damit bereitet er sich darauf vor, auf das, was noch kommt. Jesus entscheidet sich in der Situation, ob er den Weg ans Kreuz geht. Es war sozusagen so ein Einstiegstest, wohlwissend, dass die größte Herausforderung nicht die Wüste war, sondern auch kommen würde. Und deshalb war der Test absolut wichtig für Jesus. Er konnte Gott testen und er konnte auch sagen, okay, ich gehe diesen Weg, ich vertraue meinem Vater. Aber ich glaube, er war auch absolut notwendig für uns, dass Jesus ihn bestanden hat. Und was meine ich damit? Ich glaube, in diesem Text wird Jesus uns sehr als Vorbild dargestellt. Wir sehen an Jesus, wie wir mit Versuchungen umgehen können, was Versuchungen eigentlich sind, wie das Ganze aufgebaut ist, wie Jesus damit umgegangen ist. Aber ich glaube, Jesus will uns hier nicht nur zeigen, wie wir mit Versuchungen umgehen können. Ich glaube, es ist ein wichtiger Teil. Er sagt uns hier nicht nur, dass es das Beste ist, auf Gottes Wort zu vertrauen, auch wenn meine Gefühle mir gerade was ganz anderes sagen. Nein, Jesus bietet uns durch seine Zeit der Versuchung tatsächlich einen Rollentausch an. Er sagt, durch die Zeit, die ich da durchgemacht habe, ich möchte euch jetzt einen Rollentausch anbieten, aber nicht den Rollentausch, den ihr immer macht, dass ihr Gott auf die Probe stellt, sondern ich tausche meine Rolle mit euch. Und in dem Text wird gerade dadurch deutlich, dass Jesus immer wieder auf diese Geschichte im 5. Buch Mose zurückgeht. Immer wieder auf diese Geschichte vom Volk Israel, auf diesen Test, den das Volk Israel durchmachen musste, dass Jesus eigentlich genau den gleichen Test durchmacht. Sie waren 40 Jahre in der Wüste, Jesus ist 40 Tage in der Wüste. Das sind viele Parallelen. Und diesen Test, den das Volk Israel, den quasi wir Menschen auch bestehen müssen, das wird im Lukas-Evangelium echt so zusammengespitzt, diesen Test hat Jesus stellvertretend für uns bestanden. Jesus wird hier als derjenige dargestellt, der den Test, den das Volk Israel nicht bestehen konnte, den Test hat er bestanden und perfekt bestanden. Und Jesus sagt, und das sagt er jedem von uns, ich vertraue für dich. Ich bestehe die Versuchung stellvertretend für dich. Ich nehme all deinen Zweifel, all dein Versagen in der Vergangenheit und all dein Straucheln in der Zukunft auf mich. Deine Versuche der Versuchung zu widerstehen, bei denen du hoffentlich manchmal triumphieren wirst, aber bei denen du auch oft scheitern wirst, bei denen du Gott auf die Probe stellst und ihm nicht vertraust, die nehme ich auf mich und gebe dir dafür mein Testergebnis. Ich habe den Test für dich bestanden. Und Jesus sagt, all die Folgen von deinem Versagen, die trage ich an deiner Stelle. Das ist der Rollentausch, den Jesus uns anbietet. Nicht mehr ich tausche die Rolle mit Gott, indem ich ihn teste, sondern Jesus tauscht die Rolle mit mir. Und wenn du dich fragst, ob Gott wirklich real ist, ob Gott dir nah ist, ob du Gott wirklich wichtig bist, ob du sein geliebtes Kind bist, wenn du dich fragst, ob du Gott wirklich vertrauen kannst, einfach auf sein Wort hin, dann kannst du das tun, weil Jesus diesen Weg des Vertrauens für dich und vor dir gegangen ist. Jesus hat seinem Vater vertraut. Deshalb können wir in unserem Alltag an Jesus festhalten und mit dieser Gewissheit leben, dass Gott da ist. Und ich glaube, wir werden nicht immer vertrauen. Wir werden immer wieder auf die Nase fallen, wir werden immer wieder schwierige Zeiten haben. Aber durch diesen Rollentausch, den Jesus uns anbietet, können wir wirklich über Versuchung triumphieren, weil wir wissen, Jesus hat triumphiert, Jesus hat besiegt, Jesus hat für mich vertraut, er hat der Versuchung widerstanden. Und ich kann einen Frieden mit Gott haben, nicht weil ich immer alles richtig mache, nicht weil ich immer die Abkürzung und die Versuche des Teufels irgendwie erkenne, was er eigentlich mit mir machen will, sondern weil Jesus das erkannt hat. Soweit die Theorie. Was ich aber in meinem Leben immer wieder festgestellt habe, dass das Problem oft noch irgendwie tiefer sitzt und dass es oft noch weitergeht. Ich komme in meinem Leben immer wieder an Punkte, wo ich feststelle, dass der Teufel sehr oft die Taktik ändert. Erst geht es so los, in der Versuchung sagt Gott, der Teufel mir eigentlich hier, so wie bei Jesus auch hier, mach das, das ist besser, das ist gut. Vertrau nicht einfach nur Gott. Er zweifelt quasi, Teufel sagt quasi, vertrau nicht Gott, zweifel an der Güte Gottes. Zweifel daran. Wenn Gott wirklich gut ist, würde es ja nicht gerade so, würde es dir gerade nicht so gehen. Erst beschuldigt er Gott und das ist die Versuchung. Und dann, und das stelle ich bei mir fest, wenn ich dann der Versuchung nachgehe, egal welche Versuchung, wenn ich dieser Versuchung nachgebe, dann ändert er seine Taktik. Denn dann sagt er nicht mehr, oh, Gottes Güte wird angezweifelt, sondern dann beschuldigt er mich. Dann klagt er mich an. Der Teufel sagt, schau dich an. Was bist du denn für ein Versager? Wie soll Gott dich denn überhaupt noch lieben? Guck mal, was du gerade gemacht hast. Wo hast du denn Gott vertraut? Guck mal, Gott ist doch so gut. Und du, was machst du? Wie willst du denn überhaupt noch vor Gott kommen? Wer bist du denn? Wie kannst du dich überhaupt noch im Spiegel anschauen? Erst ist der Versuch zu zweifeln und Gott auf die Probe zu stellen und dann klagt er mich an. Eigentlich zwei widersprüchliche Sachen, aber es ist eigentlich wie so eine Doppelkombination beim Boxen. Es trifft dann erst die eine Seite, die Versuchung, und man denkt, und dann irgendwann fällt man und dann denkt man, okay, jetzt bin ich da drin, aber dann kommt direkt der nächste Schlag und der trifft einen nochmal und er sagt, du nennst dich Christ? Was mit dem, was du gerade gemacht hast? Du kannst nicht mehr zu Gott kommen, du kannst nicht mehr vor Gott bestehen. Wer bist du denn? Verkriech dich, geh doch in ein Loch und geh ein bisschen sterben. So ungefähr, so fühlt man sich vielleicht manchmal in dieser Situation. Aber wisst ihr, was die Lösung dafür ist? Es ist dieser Rollentausch, den Jesus uns anbietet. Er sagt nicht nur, vertraut Gott, weil ich es getan habe. Das ist absolut richtig. Schaut mich an, folgt mir nach, ich bin euer Vorbild. Das ist richtig, aber er sagt auch, hey, wenn der Teufel euch versucht und wenn ihr der Versuchung nachgebt und er euch dann anklagt, dann schaut nicht mehr auf euer Leben, sondern dann haltet dem Teufel mein Leben vor Augen und sagt, guck mal hier, ja, ich habe versagt, aber Jesus hat für mich an meiner Stelle, er hat diesen Test bestanden, er hat nicht versagt, er hat durchgehalten. Und glaubt in dieser Situation nicht euer Gefühl. Und ich merke ganz oft, dass dieses Gefühl oft so stark ist, dass ich will nicht niemandem reuen, es zieht mich komplett runter. Wenn ich sogar wusste, manchmal, es gibt Situationen, ich wusste, dass es eine Versuchung ist. Man fühlt sich so schlecht, wenn man dann der Versuchung nachgegangen ist und denkt, boah, wer bin ich denn? Was mache ich denn? Und die glaube ich, der Teufel dann auch schön sieht, diese Gedanken. Wer bist du? Was bist du denn für ein Christ? Dann glaubt nicht eurem Gefühl, weil man fühlt sich scheiße, um das mal so drastisch zu sagen. Es fühlt sich nicht gut an. Man fühlt sich wie der letzte Versager. Aber euer Gefühl, eure Erfahrung in dem Moment, das ist nicht das Entscheidende. Und das ist auch nicht die Wahrheit. Sondern eure Erfahrung ist falsch. Denn das, was die Wahrheit ist, dass das real ist, ist, dass Jesus das an eurer Stelle getan hat. Und daran müssen wir festhalten. Nicht unserer Erfahrung, unserem Gefühl in diesem Moment glauben, sondern Gott glauben und seinen Zusagen. Dass er gesagt hat, ich habe alles für dich bezahlt und nicht nur das, ich habe das perfekte Leben, ein Leben ohne Versagen, das habe ich an deiner Stelle gelebt, für dich. Und es kann euch keine Anklage mehr treffen, sondern nur noch Vergebung und Annahme und große Freude, wenn Gott euch anblickt. Es gibt keine Anklage mehr, das sagt die Bibel ganz eindeutig, wenn du Gottes Kind bist. Und ich glaube, ich habe das auch immer wieder erfahren, und man muss es, glaube ich, auch immer wieder neu sich bewusst machen, das ist super befreiend. Das ist pures Evangelium, pure gute Nachricht. Ich habe ein Lied, das mir sehr wichtig geworden ist. Ich habe es irgendwann schon mal zitiert hier im Gottesdienst, glaube ich, vor ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ich möchte euch eine Strophe daraus auch nochmal kurz vorlesen. Es heißt, Before the Throne of God Above, also vor Gottes Thron. Dort heißt es in einer Strophe, wenn Satan mich verklagen will und hält mir vor die Sündenlast, so schaue ich auf zu meinem Herrn, der rief am Kreuz, es ist vollbracht. Vollkommen sündlos hing er dort, nahm meine ganze Schuld auf sich. Der Zorn des Vaters ist nun fort. Er sieht den Sohn, begnadigt mich. Und das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Ich glaube, und das ist eine Nachricht, die müsste jeder von uns hören. Egal, ob du sagst, Gott, mein Leben, ich glaube nicht, dass es dich gibt. Mit dem alles, was gerade passiert, ich kann es gar nicht geben. Dann sage ich, glaub nicht deine Erfahrung, sondern glaube Gott. Gott liebt dich und Gott ist da. Und er lässt es dich auch bestimmt in deinem Leben erfahren. Aber das ist nicht das Entscheidende. Vertrau seinen Zusagen, denn das ist verlässlich. Lasst uns Gott vertrauen. Jesus hat es uns vorgemacht, dass das Beste ist. Vertraut nicht auf das, was wir fühlen. Alleine. Und nehmt den Rollentausch an, den Jesus uns anbietet. Einmal, ultimativ am Anfang, aber auch immer wieder, in jeder Situation, immer wieder neu. Macht es euch bewusst, dass er für uns die Versuchung widerstanden hat. Dass er für uns sein ganzes Vertrauen in den Vater gesetzt hat. Und deshalb können wir auch in dieser Kraft immer wieder neu unserem gemeinsamen Vater vertrauen. Wenn Jesus bereit war, seinem Vater zu vertrauen, auch wenn das absolut Leid bedeutete, warum sollte ich ihm nicht vertrauen? Jesus macht es vor, dass es das Beste ist. Und Jesus liebt uns absolut nur, sonst hätte er uns nicht sein Leben für uns gegeben. Amen.